Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Die Frage ist brisant. Genießt Donald Trump für seine Handlungen im Weißen Haus Schutz vor Strafverfolgung? Der Ex-Präsident pocht auf absolute Immunität. Argumente dafür und dagegen wägt gerade das oberste Gericht der USA mit möglicherweise weitreichenden Folgen für laufende Strafverfahren gegen Trump. Wir schalten gegen Ende dieser Sendung live zu unserer Korrespondentin. Unsere weiteren Themen: der Spionageverdacht im Umfeld des AfD-Spitzenpolitikers Maximilian Krah war heute Thema im Bundestag. In einer zweiten Rede an der Sorbonne-Universität fordert Frankreichs Präsident Macron erneut mehr Unabhängigkeit der Europäischen Union. Und der Bundestag spricht sich mit großer Mehrheit für einen nationalen Veteranentag aus. Thema in unserer Reihe Hintergrund im Anschluss: Arbeitsmigration nach Deutschland, Gewinn oder Verlust für Wirtschaft und Staat. Starten wollen wir aber mit einer Gerichtsentscheidung in New York, die seit heute Nachmittag hohe Wellen schlägt. Dort hat ein Berufungsgericht ein Vergewaltigungsurteil gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein aufgehoben und ein neues Verfahren angeordnet. Einzelheiten von Charlotte Voss.
Harvey Weinstein sei benachteiligt worden, hieß es vom Berufungsgericht, das anordnete, den Prozess neu anzusetzen. Unter anderem seien Aussagen von Frauen über Anschuldigungen zugelassen worden, die nicht Teil des Falles gewesen seien. Weinsteins Anwalt sprach von einem enormen Sieg. Aus Richterkreisen gibt es erste kritische Stimmen, die das Urteil so wörtlich als Teil eines beunruhigenden Trends von Aufhebungen in Fällen sexueller Gewalt sehen. Weinstein sitzt in New York im Gefängnis. Er war zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe bekam er, weil er eine Produktionsassistentin zum Oralsex gezwungen und einen sexuellen Übergriff auf eine angehende Schauspielerin begangen haben soll. Wegen einer Verurteilung in Kalifornien wegen eines anderen Vergewaltigungsfalls bleibt er vermutlich weiterhin in Haft. Ab 2017 hatten ihm mehr als 100 Frauen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Weinstein war mit seiner Firma jahrelang einer der wichtigsten und einflussreichsten Männer in der amerikanischen Filmbranche. Der Fall erschütterte Hollywood und löste die weltweite MeToo-Bewegung aus.
Aus New York, Charlotte Voss. Der Druck auf Maximilian Krah, den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, wird von Tag zu Tag größer. Wochenlang schon war sein Name im Zusammenhang mit einem russischen Propagandanetzwerk genannt worden. Vor 3 Tagen dann wird sein enger Mitarbeiter unter dem Verdacht der Spionage für Chinas Staatssicherheit verhaftet. Und gestern macht die Staatsanwaltschaft in Dresden Vorermittlungen auch gegen Krah selber öffentlich. Zu all dem heute eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Johannes Kuhn hat für uns dort Stimmen eingefangen.
Die AfD versinkt im Chaos von Vorwürfen des Geheimnisverrats und kriminellen Machenschaften. Was eine geheuchelte Vaterlandsliebe.
Die AfD ist eine Schwachstelle der deutschen Demokratie, wenn es um unsere Verteidigung unserer liberalen Demokratie geht.
Die AfD ist eine Schande für dieses Haus und für unser ganzes Land, meine Damen und Herren.
Das Urteil der Ampelfraktionen ist ein einhelliges. Die Affäre um mutmaßliche Kontakte der AfD zu autoritären Großmächten zeige einmal mehr, dass die Partei demokratiefeindlich, korrupt und unpatriotisch sei.
Die AfD scheint das eigene Wohl und Kontakte zu Diktatoren mehr im Blick zu haben als das Wohl der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.
So SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Die Verhaftung eines Mitarbeiters des AfD-Europaspitzenkandidaten Maximilian Krah wegen des Vorwurfs der Spionage für China. Die Berichte über den Verdacht gegen den Listenzweiten Peter Büstron, Geld aus Russland angenommen zu haben, all das stehe in der Kontinuität einer Partei, die sich autokratischen Regimen anbiedere und anbiete, so der grünen Fraktionsvize Konstantin von Notz.
Wes Brot ich fress, des Lied ich sing. Und wessen Lied singen Sie von der AfD hier in hunderten schwer erträglichen Reden in diesem Haus, auf Veranstaltungen, auf Querdenker-Demos und im Wahlkampf? Es ist das Lied der Diktaturen, meine Damen und Herren.
Aus der Opposition, konkret von Union und Linken, waren heute ähnliche Töne zu hören. Hier in Person des CDU-Innenpolitikers Marc Henrichmann.
Als ich gestern Abend nach Hause geradelt bin, bin ich an einem Plakat vorbeigefahren, schwarz-rot-gold unterlegt, unser Land zuerst. Ich sag Ihnen, hängen Sie es ab oder machen Sie wenigstens die chinesische Staatsfahne unten drunter, es wäre konsequent.
Die AfD selbst wiederum blieb bei der Linie der vergangenen Tage. Zumindest nach außen stellt sich die Partei einmal mehr als Opfer einer Kampagne dar.
Ich erwarte von Ihnen gerichtsfeste Beweise. Solange Sie diese nicht vorlegen, gilt die Unschuldsvermutung,
forderte AfD-Fraktionsvize Stefan Keuter, um sich dann eines historischen Vergleichs zu bemächtigen.
Eine Regierung, die gegen die Opposition demonstriert, gegen diese hetzt und agitiert, erinnert an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte.
Neue Erkenntnisse lieferte die scharf geführte, von ständigen Zwischenrufen, vor allem aus der AfD-Fraktion geprägte Debatte nicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser war es, die noch einmal den Bogen zur Sicherheitslage insgesamt zu spannen versuchte.
Die Bedrohungen, denen wir uns gegenüberstehen, sind Ausdruck einer neuen Weltlage. Sie sind Ausdruck eines neuen Wettstreits zwischen Demokraten und Diktaturen. Ob Russland, China, der Iran, sie alle greifen verstärkt auf Mittel ihrer Nachrichtendienste zurück, um ihre geopolitischen Interessen durchzusetzen.
In der Spionageaffäre selbst verlagerte sich heute das Geschehen nach Peking. Nachdem in dieser Woche bereits 4 mutmaßliche chinesische Spione in Deutschland festgenommen worden sind, bestellte die chinesische Regierung am Donnerstag die deutsche Botschafterin ein. Peking bezeichnet die Spionagevorwürfe gegen sich als Verleumdung.
Johannes Kuhn berichtete, 18 Uhr und gleich 16 Minuten der Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Europa muss souveräner werden, demokratischer und einiger. Mit solchen Appellen hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kurz nach seinem Amtsantritt 2017 die Debatte über Europas Zukunft in Schwung bringen wollen, mit eher überschaubarem Erfolg. 7 Jahre später und 6 Wochen vor der Europawahl hat Macron jetzt in demselben prunkvollen Hörsaal an der Sorbonne in Paris ein weiteres Mal mehr Souveränität gefordert, mehr Stärke und mehr Sicherheit. Den Aufruf an die europäischen Partner verbindet er dabei mit einer scharfen Warnung, wie Caroline Diller berichtet.
Es sind knappe Worte, die ein düsteres Bild zeichnen.
Nous devons être lucide sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Europa sei sterblich und könnte tatsächlich sterben, so hat es Emmanuel Macron wörtlich ausgedrückt. Geopolitische Konflikte, ein zunehmend unfairer Welthandel, die Angriffe auf das Modell selbst der liberalen Demokratie. All das sind laut Emmanuel Macron Faktoren, die Europa im Kern treffen und in seiner Existenz bedrohen, wenn Europa das zulasse. Seine Antwort auf die Bedrohungen für Europa fasst Macron in einem Dreiklang zusammen: Macht, Wohlstand, Menschlichkeit. Vor allem müsse Europa sich verteidigen können, so Macron.
Ce qu'il nous faut faire émerger, et c'est cela le paradigme nouveau en matière de défense.
Was wir entwickeln müssen, und das meine ich mit dem Paradigmenwechsel, ist eine glaubhafte Verteidigungsfähigkeit Europas. Ich werde in den kommenden Monaten unsere Partner einladen, diese europäische Verteidigungsinitiative gemeinsam zu erarbeiten. Diese muss ein gemeinsames strategisches Konzept als Basis haben. Und auf dieser Grundlage werden wir entscheiden, welche konkreten Kapazitäten wir aufbauen müssen. In puncto Wohlstand und Wachstum hält Macron es für notwendig, in strategisch wichtigen Sektoren wie Verteidigung oder dem Zugang zum Weltraum europäischen Unternehmen den Vorzug zu geben. Außerdem fordert er Schutzmaßnahmen für die europäische Wirtschaft mit Blick auf einen internationalen Wettbewerb, der aus Sicht von Macron nicht mehr fair ist.
Et c'est là où il y a sans doute un des changements de paradigme à mes yeux les plus fondamentaux.
Hier brauchen wir in meinen Augen den vielleicht größten Paradigmenwechsel. Offenheit ja, aber nur, wenn wir zugleich unsere Interessen verteidigen. Es kann nicht funktionieren, wenn wir die einzigen auf der Welt sind, die sich an die Handelsregeln halten, auf die wir uns vor 15 Jahren mal geeinigt haben. Wenn die USA und China diese Regeln missachten und ihre strategischen Wirtschaftssektoren übersubventionieren, dann können wir nicht weitermachen wie bisher. Das wird nicht klappen.
On peut pas être les seuls à le faire. Ça va pas marcher.
Ein Wahlkampfauftritt vor den Europawahlen sollte die Rede explizit nicht sein, hieß es im Vorfeld aus dem Élysée-Palast. Allerdings liegt das Präsidentenlager in Umfragen weit abgeschlagen hinter dem extrem rechten Rassemblement National. Düsterer Ausblick einerseits, konkrete Handlungsideen andererseits. Damit versuche Macron, eine gewisse Lethargie in Europa aufzubrechen und dem möglichen Durchmarsch nationalistischer Kräfte bei den Europawahlen etwas entgegenzusetzen, glaubt die Politologin Célia Bellin. Sie war am Vormittag in der Sorbonne. Macron habe die europäische Wählerschaft ansprechen wollen.
Mais il s'adresse aussi aux autres Européens en
Aber er hat sich auch an die anderen Europäer, die Partner, gewandt. Meiner Meinung nach versucht er, das Gefühl von Dringlichkeit noch zu verstärken, die Notwendigkeit zu unterstreichen, sich jetzt um die großen Baustellen zu kümmern, zum Beispiel um die Verteidigungs- oder um die Handelspolitik, in der Europa nicht nach den gleichen Regeln spielt wie der Rest der Welt. Er wollte zeigen, dass es Zeit ist, aufzuwachen.
Ein Bericht von Caroline Diller. Sie sind seltener geworden, aber es gibt sie noch. Momente von Einigkeit im Bundestag über Parteigrenzen hinweg. Mit großer Mehrheit und mit Stimmen aus allen Fraktionen hat sich das Parlament heute dafür ausgesprochen, einen nationalen Veteranentag einzuführen. Jeweils am 15. Juni soll künftig Dank und Anerkennung gegenüber den aktiven Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zum Ausdruck kommen und gegenüber den etwa 10 Millionen Männern und Frauen, die im Laufe von Jahrzehnten in den Streitkräften gedient haben. Mehr dazu im Bericht von Frank Kapellan.
Johannes Ahlt lächelt zufrieden, als er von Boris Pistorius gelobt wird. Der SPD-Bundestagsabgeordnete war als Major der Bundeswehr in Afghanistan und in Mali. Dass nun alle Ampelfraktionen, aber auch die Christdemokraten zustimmen, immer am 15. Juni an die Leistungen deutscher Soldaten zu erinnern, ist auch sein Verdienst.
Das Wort Veteran wird in unserer Gesellschaft wenig genutzt. Und damit muss Schluss sein. Wir brauchen mehr Sichtbarkeit und wir brauchen mehr Anerkennung für unsere Soldatinnen und Veteraninnen. Und darum brauchen wir einen Veteranentag in Deutschland.
Denn Soldatinnen und Soldaten, die mit Verwundungen an Leib und Seele von Auslandseinsätzen zurückgekommen sind, seien viel zu lange ignoriert worden. Das meint auch Boris Pistorius, ebenfalls Sozialdemokrat. Der Verteidigungsminister spricht von einem überfälligen Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die Truppe.
Es geht um die Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben und die ihr Leib und Leben für unser Land einsetzen. Und es geht um ihre Familien.
Es geht um eine bessere Versorgung ehemaliger Soldaten. Es geht aber auch darum, die Bundeswehr ins Bewusstsein der Gesellschaft zu holen. Gedacht ist nun an eine zentrale Veranstaltung mit Volksfestcharakter in der Nähe des Berliner Reichstagsgebäudes. Für die CDU verweist Kerstin Vieregge aber auch auf den ernsten Hintergrund. Immer noch würden den von Auslandseinsätzen traumatisierten Frauen und Männern viele Steine in den Weg gelegt.
Zu oft hören wir noch von Wehrdienstbeschädigungsverfahren, die mehrere Jahre dauern. Von bürokratischen Hürden und Prozessen, die PTBS-Erkrankte noch kranker machen. Mancher spricht sogar vom Krieg nach dem Krieg.
Auch die AfD stimmt aus solchen Überlegungen heraus für den Gedenktag. Zugleich aber fordert sie in diesem Kontext dazu auf, alles dafür zu tun, dass deutsche Soldaten nicht in den Krieg gegen die Ukraine verwickelt würden. Es ist an der Zeit, mit Russland zu verhandeln, meint der AfD-Abgeordnete Hannes Gnauk, selbst ein Afghanistan-Veteran. Vor einer Militarisierung der Gesellschaft warnt auch die Linkspartei. Sie lehnt den Veteranentag ab. Die Grüne Merle Spellerberg hält dagegen.
Es ist kein Tag der Heroisierung. Es ist auch kein Tag der Rekrutierung.
Andere allerdings haben sehr wohl die Hoffnung, mit einem Veteranentag auch Werbung für die Bundeswehr machen zu können. Der aktuelle Wehrbericht, über den das Parlament ebenfalls diskutiert, verweist auf das massive Personalproblem, mangelnde Wertschätzung, höheres Risiko in Zeiten des Krieges, aber auch die schlechte Ausstattung der Truppe halten vom Dienst an der Waffe ab. Eva Högel, die Wehrbeauftragte, stellt die Defizite noch einmal heraus.
Man muss es so zusammenfassen, das ist die Lage, die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig. Munition, Ersatzteile, Funkgeräte, Panzerschiffe, Flugzeuge.
Högel hatte daher schon ein neues Sondervermögen, also neue Schulden für die Bundeswehr in Höhe von 300 Milliarden Euro ins Gespräch gebracht.
Wir brauchen eine Erhöhung des Verteidigungsetats in einer Größenordnung von mehreren Milliarden Euro.
Meint dazu der Verteidigungsminister. Mit Blick auf die laufenden Haushaltsberatungen hatte Pistorius bereits ein Plus von 6,5 Milliarden Euro für das kommende Jahr gefordert.
Aus Berlin der Bericht von Frank Kapellan. Schon heute bekommen Patientinnen und Patienten den Mangel an Ärzten und an Pflegepersonal hier und da zu spüren. In einem Gutachten kommen Regierungsberater jetzt allerdings zu einem doch unerwarteten Ergebnis. Mehr Fachkräfte allein sind nicht die Lösung. Viel gravierender, die Strukturen im Gesundheitswesen sind vor allem hochgradig ineffizient. Dazu der Bericht von Jörg Münchenberg.
Der Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitswesen ist weitgehend hausgemacht. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest ein Gutachten des Sachverständigenrats für Gesundheit und Pflege. Denn bezogen auf die Zahl der Einwohner stünden im Gesundheitswesen relativ viele Beschäftigte zur Verfügung, während es gleichzeitig immer wieder zu Versorgungsengpässen kommt. Deshalb, so der Vorsitzende des Sachverständigenrats Michael Halleck, Onkologe an der Universität Köln,
glauben wir, dass der ineffiziente Einsatz von Ressourcen im deutschen Gesundheitswesen gestoppt werden muss. Für die aktuellen Probleme sind mehrere Maßnahmen und Gründe verantwortlich, unter anderem systemische Gründe, jedenfalls ein weiter zunehmender Anstieg von Fachkräften. Also immer mehr einstellen und verwenden wird keines der Probleme lösen.
Wenn die Arbeit nicht intelligenter organisiert werde, dann, so Halleck, werde sich der Mangel in den kommenden 10 bis 15 Jahren noch einmal deutlich verschärfen. Das Hauptproblem: hohe Fallzahlen und der immer noch zu lange Aufenthalt von Patienten in den Kliniken. Auch die bislang geplanten Reformen der Politik reichten nicht aus, sagte Jonas Schreyöck, Gesundheitsökonom an der Universität Hamburg.
Deshalb empfehlen wir einen Paradigmenwechsel, und zwar hin zur Reallokation von knappen Personalressourcen. Und wir empfehlen, das wirklich in den Mittelpunkt politischer Reformbemühungen zu stellen. Hierzu benötigen wir Strukturreformen, insbesondere zur Reduktion des Fachkräftebedarfs im stationären Sektor.
Ein Ansatz dabei, eine Reform der Notfallversorgung durch die Schaffung von sogenannten integrierten Leitstellen sowie Notfallzentren. Denn bislang, so Schreyöck, würde jeder zweite Patient einer Notaufnahme danach im Krankenhaus landen. Das aber binde Ärzte und Pflegekräfte.
Diese Reform hätte nach unseren Berechnungen das größte Potenzial zur Reduktion der Belegungstage von bis zu 32 Millionen Belegungstagen. Man muss sich vorstellen, das ist ungefähr eine Reduktion der aktuellen Belegungstage um ein Viertel.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hat jedoch bis zur Sommerpause ohnehin eine Reform der Notfallversorgung angekündigt, nach der Krankenhäuser und ärztlicher Bereitschaftsdienst in Notfallzentren enger zusammenarbeiten sollen. Neben den notwendigen strukturellen Änderungen müsse gleichzeitig aber auch der Pflegeberuf insgesamt aufgewertet werden, betonte heute die Pflegewissenschaftlerin Melanie Messer von der Universität Trier.
Eine verstärkte Akademisierung und Professionalisierung in der Pflege ist Voraussetzung, um die ansteigenden und komplexer werdenden Versorgungsbedarfe mit knappen Personalressourcen besser zu bewältigen, die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhöhen und die internationale Anschlussfähigkeit zu verbessern.
Lauterbach selbst warnte heute aber im Gegensatz zu den Gesundheitsexperten erneut vor einem drohenden Medizinermangel. Allein in den nächsten 10 Jahren, so der Gesundheitsminister, würden 50.000 Ärztinnen und Ärzte fehlen.
Aus Berlin, Jörg Münchenberg. Nach langen Verhandlungen wollte die Ampel beim neuen Klimaschutzgesetz jetzt eigentlich Tempo machen. Für morgen ist im Bundestag die abschließende Abstimmung geplant. Doch dieser Termin wackelt. Denn der CDU-Abgeordnete Thomas Heimann hat beim Bundesverfassungsgericht beantragt, was ihm im vergangenen Jahr beim Heizungsgesetz schon einmal gelungen ist, nämlich diesen Ablauf zu stoppen. Begründung: heute wie damals zu wenig Zeit zur Beratung der Pläne. Das aber wollen Vertreter der Ampel nicht gelten lassen, berichtet Ann-Kathrin Büsker.
Alles ein ganz normales parlamentarisches Verfahren beim Klimaschutzgesetz. Diesen Eindruck versuchte am Morgen der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, im Deutschlandfunk zu vermitteln. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Klimaschutzgesetz morgen beschlossen werden kann.
Beim Heizungsgesetz war es in der Tat so, und deswegen war das auch richtig, die Kritik des Gerichts, dass im parlamentarischen Verfahren das Gesetz ganz grundlegend verändert wurde. Hunderte von Seiten von Änderungsanträgen. Hier findet das nicht statt, sondern das Gesetz ist nahezu unverändert und es gibt im parlamentarischen Verfahren marginale Anpassungen im Umfang von 3,5 Seiten.
Dennoch, der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hatte argumentiert, dass es den Abgeordneten an Zeit gefehlt habe, sich mit den Folgen dieser Änderung auseinanderzusetzen. Daher will er die Absetzung der Abstimmung von der morgigen Tagesordnung in Karlsruhe erwirken. Dies hatte er im vergangenen Jahr bereits beim Heizungsgesetz erreicht. Eine Entscheidung über den Eilantrag wird bis spätestens morgen früh erwartet. Der Rechtsanwalt Remo Klinger sieht durchaus die Chance, dass das Gericht Heilmanns Argumentation folgt.
Die Tage sind ein bisschen mehr gewesen bei diesem Vorgang jetzt. Aber wenn man die Entscheidung nochmal liest, dann müssen es sachliche Gründe sein, warum die zweite und dritte Lesung jetzt so schnell zusammengeführt werden. Sachliche Gründe kann ich nicht erkennen.
So Klinger am Vormittag in einer Pressekonferenz von JuristInnen und Umweltverbänden, in welcher diese inhaltlich vor dem Klimaschutzgesetz warnten. Die Notwendigkeit von Klimaschutz werde durch das Gesetz abgeschwächt, so Remo Klinger.
Aufschieben, aufschieben, aufschieben. Zukünftige Maßnahmen in einem Klimaschutzprogramm sind erst durch die nächste Bundesregierung zu lassen, ab 2026. Fein, die aktuelle Bundesregierung kann sich zurücklehnen.
Dem pflichtete auch Rechtsanwältin Franziska Hess bei. Ihre Kanzlei wurde ebenfalls von Verbänden beauftragt, die Gesetzesänderung zu prüfen.
Diese geplante Änderung des Klimaschutzgesetzes missachtet damit das Gebot der frühzeitigen Planbarkeit von Klimaschutzmaßnahmen, verschiebt das Problem in die Zukunft und hat mit der vom Bundesverfassungsgericht betonten Generationengerechtigkeit nichts mehr zu tun. Die Abgeordneten sollten dem nach unserer Einschätzung nicht zustimmen.
Dies ist auch die konkrete Forderung gleich mehrerer Organisationen. Germanwatch, Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe, die Fridays for Future und andere fordern die Abgeordneten des Bundestages auf, die Gesetzesänderung abzulehnen. Die morgige Abstimmung sei, so Luisa Neubauer von Fridays for Future, auch ein Zeichen dafür.
Wo stehen die Abgeordneten? Verstehen sie die normative und politische Kraft dieses Gesetzes? Verstehen sie die vertrauensbildende Wirkung dieses Gesetzes, was eben viel mehr ist als ein CO2-Rechengesetz? Oder sind Sie bereit, das aus dem Fenster zu schmeißen für kurzfristige Pseudogewinne?
Insbesondere die Grünen geraten unter Druck durch eigentlich befreundete Verbände. Sollte der Bundestag das Gesetz morgen oder zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Form beschließen, deutet sich an, dass sich das Bundesverfassungsgericht erneut auch inhaltlich mit dem Klimaschutzgesetz befassen wird.
Die Debatte über das geplante neue Klimaschutzgesetz im Beitrag von Ann-Kathrin Büsker aus Berlin. Hat die Bundesregierung im Frühjahr 2022 den möglichen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken nicht, wie zugesagt, ergebnisoffen geprüft? Diesen Vorwurf weisen zwei damals beteiligte Ministerien jetzt vehement zurück. Dazu Philipp Eckstein.
Auf Grundlage von Dokumenten aus dem Wirtschafts- und dem Umweltministerium erhebt das Magazin Cicero in einem Bericht folgenden Vorwurf. Als im Frühjahr 2022 geprüft wurde, ob die damals noch aktiven deutschen Atomkraftwerke länger am Netz bleiben können, habe es politische Einflussnahme gegeben. So habe die Fachebene in den Ministerien die Möglichkeit zu einem längeren Betrieb der letzten AKW deutlich positiver bewertet. Hohe Beamte mit grünem Parteibuch hätten dann aber entscheidend Einfluss genommen und sich gegen einen Weiterbetrieb ausgesprochen. Das Wirtschaftsministerium wirft dem Cicero vor, die Abläufe verkürzt darzustellen und Schlüsse zu ziehen, die nicht zutreffen. Die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, habe stets höchste Priorität gehabt. Auch das Umweltministerium weist die Berichte des Cicero zurück und wirft dem Magazin vor, Dokumente missverstanden zu haben. Scharfe Kritik an den grün geführten Ministerien kommt von der Opposition. CSU-Generalsekretär Huber forderte Habeck zum Rücktritt auf. Der CDU-Politiker Frei verlangte Aufklärung und drohte ansonsten mit einem Nachspiel.
Informationen von Philipp Eckstein, der Deutschlandfunk, mit den Informationen am Abend. Schon seit Wochen kündigt Israel eine weitere Militäroperation gegen die Terroristen der Hamas in Rafah im Süden des Gazastreifens an. Genauso lange warnen Israels Verbündete genau vor diesem Schritt. Davon unbeirrt treibt Regierungschef Netanyahu die Vorbereitungen offenbar weiter voran und steht doch selbst massiv in der Kritik, vor allem von Angehörigen der Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind. Tim Aßmann berichtet aus Tel Aviv.
Demonstranten verschaffen sich lautstark Gehör. Es kommt zu Rangeleien mit der Polizei. Ein Wasserwerfer wird eingesetzt. Es gibt Festnahmen. Vor einer Jerusalemer Synagoge warteten Angehörige der Geiseln im Gazastreifen und Unterstützer auf Israels rechtsextremen Minister für innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Zeitgleich wurde auch vor der Jerusalemer Residenz vom Premierminister Benjamin Netanyahu protestiert. Die Demonstranten fordern von Netanyahu, Ben-Gvir und anderen Regierungsmitgliedern, dass sie mehr unternehmen, um die Geiseln lebend freizubekommen. Stunden zuvor war ein Video bekannt geworden, das den verschleppten US-stämmigen Israeli Hirsch Goldberg Polien zeigt. Auf der von den Geiselnehmern gemachten Aufnahme ist zu sehen, dass dem 24-Jährigen, der bei dem Hamas-Überfall am 7. Oktober schwer verletzt wurde, Teile des linken Unterarms amputiert wurden. Goldberg Polen erhebt in dem Video Vorwürfe gegen Regierungschef Netanyahu, verlangt mehr für die Freilassung der Geiseln zu tun. Kurz danach veröffentlichen die Eltern des jungen Mannes eine Videobotschaft. Herschs Vater, John Polin, wendet sich direkt an die Konfliktparteien und die Vermittler.
Be brave.
Seid stark, macht weiter, nutzt den Moment und macht einen Deal, um uns mit unseren Lieben zu vereinen und das Leiden in der Region zu beenden. Hersh Goldberg-Polin spricht in dem Video davon, dass 70 Geiseln durch israelische Luftangriffe umgekommen seien. Natürlich wissen auch die Familien der Verschleppten, dass diese Zahl eine Erfindung der Hamas sein kann, um das Geschehen zu manipulieren. Es gab aber bereits in der vergangenen Woche einen britischen Medienbericht, wonach auch die israelische Führung davon ausgehe, dass nur noch 40 der mehr als 100 noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln am Leben sein könnten. Der Bericht wurde dementiert. Militärsprecher Daniel Hagari erklärte nun nach der Veröffentlichung des Videos mit Hersh Goldberg-Polin:
This psychological terror video.
Dieses Video ist psychologische Kriegsführung und nicht nur eine Erinnerung daran, was Hamas am 7. Oktober getan hat, sondern auch daran, wie krank diese Terrorgruppe ist. Solange die Geiseln nicht frei sind, wird die Armee Hamas verfolgen, überall in Gaza. Und dazu gehört möglicherweise bald auch die Stadt Rafah. Die israelische Online-Plattform Times of Israel berichtet, die Armee des Landes habe ihre Vorbereitungen für die seit Monaten diskutierte mögliche Offensive gegen Rafah abgeschlossen und das Kriegskabinett des Landes werde sich nun mit den Plänen befassen. In den vergangenen Tagen wurden die israelischen Bodentruppen im Gazastreifen verstärkt. Satellitenaufnahmen zeigen außerdem aufgebaute Zelte nahe der Stadt Khan Yunis, ca. 5 Kilometer von Rafah entfernt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte am Anfang einer israelischen Operation die Evakuierung von Rafah stehen und die Unterbringung hunderttausender palästinensischer Binnenflüchtlinge in Zeltstädten. Das israelische Kriegskabinett will sich neben den Plänen für eine Rafah-Offensive, Medienberichten zufolge auch erneut mit den Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln beschäftigen. Auch durch das Video mit Hersh Goldberg-Polin ist der Druck auf die israelische Regierung in dieser Frage weiter sehr hoch.
Ein Bericht von Tim Assmann aus Tel Aviv. Ihr Urteil werden die Richterinnen und Richter am Supreme Court in Washington D.C. absehbar erst in einigen Wochen fällen. Dann aber könnte die Entscheidung weitreichende Folgen haben. Ex-Präsident Donald Trump pocht auf strafrechtliche Immunität für alle Handlungen während seiner Amtszeit. Bekommt er Recht, könnte das die Strafverfahren gegen ihn geradezu auf den Kopf stellen. Doris Simon beobachtet die Anhörung in Washington für uns. Heute legen beide Seiten also ihre jeweiligen Argumente vor. Was machen denn Trumps Anwälte geltend?
Also Trump-Anwalt John Sauer, der als erster gesprochen hat, hat den Anspruch umfassender Straffreiheit für US-Präsidenten unter anderem damit begründet, dass diese ansonsten in Situationen, die entschiedene Entscheidungen erfordern, gehemmt sein könnten, weil sie befürchten müssten, nach Ende ihrer Amtszeit dafür zum Beispiel von Gegnern vor Gericht gestellt zu werden. Er betonte auch, in 234 Jahren US-Geschichte sei kein Präsident jemals für seine Amtshandlung strafrechtlich verfolgt worden. Weiter argumentierte er, US-Präsidenten könnten nur durch Impeachments im Kongress eben zur Rechenschaft gezogen werden. Trump, der selber den Tag vor Gericht ja in New York verbringen musste in seinem Prozess, der sagte kurz zuvor, wenn er als Präsident keine Immunität habe, dann mache man eben nichts, dann sei man nur ein zeremonieller Präsident. Und Trumps Anwalt hat vor dem obersten Gericht auch argumentiert, dass die Aktionen, deretwegen Trump angeklagt ist, also zum Beispiel seine Bemühungen, das Wahlergebnis 2020 zu kippen mit falschen Wahlleuten, mit der Einflussnahme auf gewählte Beamte und vieles mehr. Das alles seien offizielle Handlungen eines US-Präsidenten gewesen. Daher müsse Immunität gelten.
Das ist also die eine Seite. Wie argumentiert die andere?
Die argumentiert ganz grundsätzlich damit, dass niemand in den USA über dem Gesetzen steht, dass nirgendwo in der Verfassung oder in den Gesetzen steht, dass US-Präsidenten umfassende Straffreiheit bei kriminellen Taten genießen. Und argumentiert auch damit, dass die Straftaten, die Trump vorgeworfen werden, nichts mit offiziellen Amtsgeschäften eines Präsidenten zu tun hätten.
Ist denn schon irgendwie erkennbar, manchmal ist das ja so anhand der Fragen, zu welcher Seite das Gericht eher neigt?
Ganz generell würde ich sagen, dass eine Mehrheit nicht der Meinung ist, dass ein Präsident umfassende Immunität genießt, ganz generell. Es gab Richter, die wohl offizielle Amtshandlungen des Präsidenten geschützt sehen durch Immunität. Problem dabei ist, dass nirgendwo festgehalten ist, was sind offizielle Amtshandlungen nicht. Das müsste erst definiert werden. Es gab Richterinnen, nicht nur die liberalen Richterinnen, die sehr kritisch waren bei den Argumenten des Trump-Verteidigers, darunter eben auch Richterin Amy Coney Barrett, eine konservative Richterin. Sie zitierte unter anderem die Anklagepunkte, darunter die Aufforderung, Trump-freundliche Wahlleute ein anderes Wahlergebnis festhalten zu lassen, und fragte jedes Mal nach beim Anwalt von Trump. Und der erwiderte jedes Mal, es gehe darum um offizielle Handlungen. Eine andere Richterin fragte nach, warum denn Präsidenten straf sein sollten, wenn zum Beispiel andere gewichtige Entscheidungsträger in Unternehmen sehr wohl für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden könnten.
Das US Supreme Court beschäftigt sich mit der Frage, ob und wann Donald Trump, der Ex-Präsident, vor Strafverfolgung geschützt ist. Danke an Doris Simon nach Washington. Von hier noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr. Macrons zweite Sorbonne-Rede wird dann eine Rolle spielen. Eine weitere, die Entscheidung des Bundestages für einen jährlichen Veteranentag. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg.